Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Heute hören Sie, wenn Sie hören, den CT2 Audiocast mit der Nummer Integer von Pi mal 100 plus 300. Man könnte auch einfach sagen, dass die Nummer 614, aber wer will es schon einfach, wenn es kompliziert geht. Also, ich begrüße wieder alle, die zuhören, freue mich über alle, die sich wieder bei mir gemeldet haben zu dem einen oder anderen Thema. Es gab auch zwei sehr interessante, längere Kontakte, Nachrichten von Leuten, die sich zu meiner Ansicht, ob denn nun ein illegales Straßenrennen als Mord gewertet kann oder darf, sich doch sehr intensiv ausgelassen haben. Einer, der Weinkönig an der Mosel, vielen Dank übrigens dafür, hat mir sehr intensiv geschrieben. Er studiert Jura und hat die Sache versucht, mir deutlich auseinanderzulegen. Ich habe auch alles verstanden, aber es ändert nichts daran, wenn sich Idioten in ein Auto setzen und wie die Bekloppten durch die Stadt rasen, dass es kein Vorsatz ist, wenn jemand dabei zu Tode kommt. Dass es gröblichst fahrlässig ist, überhaupt kein Thema. Und dass man das genauso bestrafen muss wie Mord, überhaupt kein Thema. Aber gut, es ist eben mein Empfinden. Und trotzdem, ich bedanke mich, ich habe mir alles recht ordentlich und gründlich durchgelesen, habe auch alles und auch alle Argumente verstanden, aber sie haben mich nicht überzeugt. Okay, gut, das war so nur mal so ein kleiner Rückblick. Viele Grüße an die Mosel. Und jetzt sollten wir eigentlich mal anfangen mit einem Thema, was die Welt bewegt hat. Ende des vergangenen Monats, also Ende April, ist es 25 Jahre her, dass Commodore Konkurs angemeldet hat. So, Commodore wird in der Regel verbunden mit C64, dem Brotkasten. Und ich glaube, da müsste man mal einen Blick drauf werfen, wie das eigentlich so entstanden ist. So ein C64, der ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern es gab eine lange Entwicklung. Und um mal ganz weit zurückzugehen, vielleicht auch, weil ich den Entwickler des oder den Vater des C64, Jack Tramiel, mehrmals getroffen habe, in der Hauptsache auf Messen, ein sehr anständiger Mensch, der leider nicht mehr unter uns war, der ist 2012 gestorben. Aber mal so ein ganz kurzer Abriss. Also 1928 ist er geboren in Polen, und zwar in Lodz, und war auch im KZ in Auschwitz und dann, ich glaube, auch Zwangsarbeiter in Norddeutschland, Hannover meine ich noch zu wissen, hat er erzählt, und ist dann von den Amerikanern befreit worden, hat in Deutschland noch geheiratet und ist dann 1947 übergesiedelt in die USA. Dort hat er bei der Armee gearbeitet, und zwar als Schreibmaschinenmechaniker. Das war seine Sache, da hatte er Spaß dran und da hat er immer davon geschwärmt, von diesen mechanischen Sachen, weil das war etwas, was er richtig greifen konnte. Und dann hat er eine eigene Schreibmaschinenwerkstatt in New York eröffnet und ist aber 1955 dann nach Kanada gegangen. In Toronto hat er mit einem Freund zusammen eine Firma eröffnet, die tschechische Schreibmaschinenbauteile importiert haben und auch in Lizenz dann Schreibmaschinen gefertigt haben. Diese Firma, das war Commodore. Und das war wohl aus der militärischen Zeit einfach ein Titel, den er da übernommen hatte, warum auch immer, das haben wir nie besprochen. Ja, also Commodore hat in Kanada Schreibmaschinen gefertigt und das ging auch eine Zeit lang gut, aber dann passierte das, was oft passiert. Japan hat billige Schreibmaschinen gebaut und exportiert. Die sind natürlich auch nach Kanada und in die USA gekommen, weltweit. So, und so billig wie diese Geräte waren, konnte Jack Tramiel diese Dinger gar nicht bauen, gar nicht verkaufen. Das ging gar nicht. Da hat er sich dann zurückgezogen in einem Bereich, der noch nicht besetzt war von Japan. Und zwar hat er Addiermaschinen gebaut, selbst entwickelt, gebaut, verkauft, und das lief auch gut. Diese Erfindung von Jack DeMille, von Commodore, das war eigentlich damals eine tolle Sache. Aber das lief auch nicht lange gut. Dann kamen auch wieder Billigprodukte, günstigere Sachen aus Japan. Und auch da hat er das gleiche Problem wieder gehabt mit seinen Schreibmaschinen. Er konnte nicht mit den Preisen mithalten. Dann hat ihm sein damaliger Freund Irving Gold, der war auch Investor, hat auch so viel Geld reingesteckt in die Firma Commodore, als sie noch gar keine Computer produziert haben, gesagt, hör mal, Jack, du musst unbedingt mal nach Japan. Sieh dir doch mal an, wie machen die denn das eigentlich, dass sie alles billiger können, dass sie jede Idee von dir irgendwann kaputt machen. Tja, das hat er gemacht. Und er hat sich in Japan umgesehen, gründlich umgesehen. Er hat mit vielen Firmen gesprochen, hat sich viele Technologien, die dort in der Entwicklung waren, angesehen. Und das war so eine Zeit, da kamen die ersten Taschenrechner auf den Markt. Taschenrechner, ja, eigentlich ist es ja aus unserer heutigen Sicht irgendwie ein Wegwerfprodukt geworden, aber damals gab es sie noch gar nicht. Es war damals die Anforderung, dass eine japanische Firma Taschenrechner bauen wollte, und die haben Chips gekauft aus den USA, mit zwei Chips einen Taschenrechner gebaut. Naja, und das lief wohl gerade an. Das hat Jack DeMille gefallen, und als er wieder zurückgekommen ist, hat er dann auch Taschenrechner gebaut, entwickelt. Das heißt, es gab damals Commodore Taschenrechner. Das waren natürlich den heutigen Geräten angemessen große, klobige Teile, die auch recht teuer waren. Also in Deutschland haben die damals mehrere hundert D-Mark gekostet. Ja, das lief gut. Kaum lief es gut, da kam Texas Instruments, das war der Hauptlieferant für die Chips nach Japan, mit denen die Japaner Taschenrechner gebaut haben, und hat gesagt, also wenn die das so können und wir stellen die Chips her, dann machen wir das natürlich selbst. Und da haben sie ihre TI-Rechner, 1972 sowas, in den Markt gebracht. Und zwar eine ganze Reihe verschiedener, mit verschiedenen Leistungen, nur dummerweise wieder zu einem Preis. Da konnte Commodore wieder nicht mithalten. Denn die Bauteile für die Commodore-Taschenrechner, die haben mehr gekostet als der komplette Taschenrechner von TI. Ja, also, was war zu tun? Commodore, Jack DeMille, die haben sich dann überlegt, wie man denn in die Zukunft gehen könnte, wie man solche Probleme vielleicht ausschließen könnte. Und dann haben sie einfach MOS, das war ein Chip-Hersteller, gekauft. MOS Technologies. Die alten Zuhörer wissen vielleicht noch, MOS, die haben die 6502 CPU, die in Apple drin war, im C64 drin war und vielen anderen produziert. Und diese Firma, die hat Jack DeMille gekauft. So, das heißt, er konnte dann seine Chips, die er brauchte, selbst produzieren. Die haben natürlich noch viele andere Chips hergestellt, auch Chips, die man für Rechner benötigte. Okay, dieser Chuck Pettle, der eine oder andere wird den Namen vielleicht noch kennen, der hat Jack überzeugt, doch einen eigenen Mikrocomputer zu bauen. Und bereits 1977 hat Commodore den PET 2001, üblicherweise den PET, das heißt Personal Electronic Transactor, vorgestellt auf der CES. Und ja, das war eigentlich eine Sensation. Ich persönlich kann mich noch genau daran erinnern, das Ding wurde vorgestellt mit Bildern, da hatte es ein Gehäuse, das Display oben war rund, fast wie ein Kopf, und darunter abgerundet auch der Körper und davor die Tastatur fest angebaut. So wurde es von 76 an bereits beworben in amerikanischen Zeitschriften, Chip zum Beispiel. Und als es dann auf den Markt kam, da war es doch sehr eckig, metallisch, es gab keine Rundungen mehr. Ja, gut. Aber es war irgendwo schon eine Sensation. Und natürlich habe ich einen der ersten, ich glaube, es war die Nummer 34, dieser Pets gekauft. Damals gab es eine Vertriebsfirma in Deutschland, die Dinger importierten aus den USA. Da waren einige Leute von HP, die haben diese Firma gegründet. Und die habe ich dann genervt, bis sie mir dann grünen Donnerstag, als die Dinger da waren, tatsächlich so eine schwere Kiste zur Bahn gebracht haben. Und ich habe sie dann samstags morgens in Köln am Hauptbahnhof abgeholt, am diesen Güterausgabe von hinten da dran. Ich weiß es nicht mehr wie. So, und habe dann das Ding mitgenommen und habe dann 3 Tage und 3 Nächte dran gesessen, ohne zu schlafen. Es war eine Sensation. Nur, ja, diese Euphorie hat ein halbes Jahr angehalten und dann kam auch Apple. Ich habe dann einen Apple noch mit 110 Volt Netzteil gekauft und der war dem Pad 2001 doch deutlich überlegen. In vielen Sachen. Es gab keine Programme, weder für den einen noch für den anderen Rechner. Es gab keine Geschäftsprogramme. Und der Commodore PET 2001, der hatte ja ein paar Vorteile über seine Schnittstellen, die er schon mitbrachte. Und der Apple, der hat ja im Grunde genommen gar nichts gehabt, eine Kassettenschnittstelle, ja. Aber das war es. Alles andere musste man über Steckkarten in die Slots reinhängen. War etwas mühsam. Gut, dieser IEC-Bus, den der PET 2001 hatte, der hat dafür gesorgt, dass man im Forschungsbereich an Universitäten und in Firmen den eingesetzt hat als Steuer- und Messrechner. Denn damit konnte man Messgeräte auslesen, teilweise auch bedienen und das war ein Vorteil. Nur, es reichte nicht aus, der Apple hat dem PET 2001 mächtig Konkurrenz gemacht. Gut, es gab dann die ganzen Weiterentwicklungen. PET durfte das Ding auch nicht mehr heißen, weil ich meine, Siemens hatte den Namen geschützt und dann wurde das alles CBM, Commodore Business Machine genannt und so weiter. Also es gab unglaublich viele Wirren. Commodore hat aber gemerkt, dass sie mit ihrem Konzept nicht durchdringen konnten und haben dann überlegt, wenn das mit dem Apple so gut klappt, vielleicht sollten wir dann auch uns direkt an den Heimanwender wenden, und zwar unterhalb der Apple-Ebene. Und das haben sie auch gemacht. 1980 kam der VEC 20 auf den Markt. Der wurde beworben mit William Shatner war da, glaube ich, dabei. Und die haben also Mordswirbel gemacht. Und diese ja als besonders benutzerfreundlicher Heimcomputer dargestellte Gerät, das rannte los wie bescheuert. Es war ja nur noch ein Restjahr 1980, aber die haben in diesem Restjahr über 300.000 dieser Geräte verkauft. Also das war der Knaller überhaupt. Das lief gut, das war alles in Ordnung, aber es musste eine Weiterentwicklung geben. Und die kam 1982 mit dem C64. So lange hat es gedauert, von der Schreibmaschine bis zum legendären Brotkasten. So, der C64, der raste genauso los. Der wurde beworben von Jack Tramiel mit dem Motto Computer für die Masse, nicht die Klasse. Kannte sich jeder was darunter vorstellen, was er wollte, aber es lief. Und damit war eigentlich Commodore etabliert bei der Masse. Denn dieses Teil war, naja, 1000 D-Mark war auch eine Menge Geld, was das damals gekostet hat. Aber es war doch irgendwo erschwinglich für jemand, der Interesse hat, der von Oma und Opa und sonst jemand Geld zusammen erbettelt hatte. Und das Ding, das lief einfach. Viele haben darauf aber Spiele gespielt. Und die Spieleindustrie, die kam auch und die hat natürlich dann eigene Geräte entwickelt, konnte aber dem C64 lange Zeit nicht das Wasser abgraben. Der lief also gut bis 1994 sowas. Die böse Meinenden sagen, es sind 17 Millionen C64 verkauft worden weltweit. Und die Euphoriker, die erzählen etwas von 22 Millionen Geräten. Also irgendwo 20 Millionen plus minus 2 Millionen vielleicht sind von diesen Dingen im Markt. 3 davon bei mir, immer noch. So, es gab natürlich auch hier neue Entwicklungen, Weiterentwicklungen. Vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern an den C128, an den C16, an den C116, an den Plus 4. Die liefen auch gut, aber an den Erfolg von dem C64 konnten sie nicht anknüpfen. So, und wenn so eine Firma gut läuft, was passiert dann? Es gibt Krach. 1984 hat sich Jack Tramiel mit Irving Gold wirklich so weit überworfen, dass er den Kram hingeworfen hat. Tramiel ist weg von seiner Firma, von seinem Commodore-Unternehmen. Und ja, da hat er sich aber nicht zur Ruhe gesetzt, sondern er hat dann versucht, seine Ideen, die er in seinem Unternehmen nicht mehr durchsetzen konnte, auf eine andere Art und Weise zu realisieren. Er hat damals Time Warner die Videospiele abgekauft und die Computersparte von Atari ebenso. Er wollte dann mit einem neuen Produkt seiner alten Firma Commodore die Hölle heiß machen, hat er mal gesagt. So, dazu hat er dann noch mehrere seiner alten Entwickler von Commodore abgeworben und daraufhin hat Commodore ihn dann verklagt und hin und her, also es war irgendwie das reine Chaos. Atari hat fast noch die Chip-Technologie des späteren Commodore-Computers gekauft, aber das ging dann auch schief und naja. Jay Miner kam auf den Plan. Der hat einen Custom-Chip entwickelt, der den Atari 400, 800 doch etwas gegeben hat, was bis dahin so noch nicht realisiert war. Und er wollte einen eigenen Computer entwickeln, einen 16-Bit-Computer. Vorher, das waren alles 8-Bit-Computer. Und er hat eine kleine Firma gegründet dazu. Und das war der Anfang des Amiga. Und dieser Amiga, das ist ja eigentlich so der Nachfolger dieser ganzen vorherigen Entwicklung, der ist ja daraus entstanden. Und 1984 wurde auf der CES das erste Teil vorgestellt. Ich kann mich noch erinnern, es war damals ein solcher Pressewirbel, weil alle haben gestaunt. Keiner konnte das wirklich glauben, was er da gesehen hat, dass man da einen kleinen Computer hatte, der Echtzeit-Grafikfähigkeiten hatte. Das hat es auf dem Heimcomputerbereich vorher nicht gegeben. Problem war aber, trotz, dass dieses Teil von der technologischen Seite her betrachtet so weit in der Zukunft war, 1984, hat sich kein Investor gefunden, der gesagt hat, okay, das bringt was, das machen wir. So, und deswegen wurde dann, kurz bevor die Firma pleite ging, bei Atari ein Darlehen aufgenommen, über $500.000. Allerdings sollte das innerhalb weniger Monate zurückgezahlt sein. Oder Atari hätte die Chip-Technologie übernehmen können, wenn das Darlehen nicht zurückgezahlt worden wäre. So, und kurz bevor das Darlehen dann ausgelaufen wäre, ohne dass eine Chance bestand, es zurückzuzahlen, hat Amiga Commodore kontaktiert und die haben Amiga für $27 Millionen gekauft. Also heute ein Klacks. Dann wurde Atari ausgezahlt und jo, das war's im Grunde genommen. Atari hat dann den Atari ST entwickelt und das war ja nun ein direkter Konkurrent zu den bisherigen Platzhaltern. Commodore hat 1985 den Amiga als C64-Nachfolger vorgestellt und das war auch eine Sensation. Denn dieses Teil hatte 4096 Farben, 4-Kanal-Stereo und einen 16-Bit-Prozessor. Intern arbeitete das Teil sogar mit 32-Bit. Prozessor war damals der MC68000 und der konnte schon präemptives Multitasking. Wir sprechen von 1985. Und der Amiga, das war also dann die Speerspitze der multimedialen Fähigkeiten und allen anderen, die auf dem Markt waren, so weit überlegen, die konnten das erstmal lange Zeit gar nicht aufholen. Nur der Amiga 1000, der hat sich nicht so gut verkauft. Er war einfach zu teuer. Dann hat Commodore 1987 den Amiga 500 auf den Markt gebracht. Der war deutlich billiger und plötzlich war die Tür aufgetan. Plötzlich haben sich viele Schüler, Lehrlinge, Hobbyisten und Interessierte ein solches Gerät leisten können. So, dann kam der Amiga 2000. Der war vergleichbar mit dem 500, hat aber deutlich mehr Schnittstellen bereits gehabt. Der sollte eigentlich in den professionellen Markt rein, auch preislich. Aber das hat auch nicht so richtig und so wirklich geklappt, wie man sich das gedacht hat. Commodore hat dann noch eine ganze Menge Flops produziert. Wenn ich nur daran denke, der PC-10 oder der PC-20, die haben niemals auch nur ansatzweise das Geld verdient, was sie in der Entwicklung gekostet haben. Finanziert wurde der ganze Kram mit der Amiga-Reihe, die sich gut verkauft hat. Ja, 1990, gut, da kam der Amiga 500 Plus, der Amiga 600 ebenfalls. Und dann haben sie noch Spielekonsolen und CD-Konsolen und so einen Krempel gemacht. Und dann kam auch noch der Amiga 3000. Sicherlich ein großartiges Gerät, aber viel zu teuer für den Markt. 92 kam der Amiga 1200 auf den Markt und der Amiga 4000. Stimmt, der kam im gleichen Jahr. Und der hatte dann einen AGA-Chipsatz. Der ist also, so wie es beim PC üblich war, dass man gleichzeitig 256 Farben darstellen konnte, aus einer Palette von 16,8 Millionen. Man muss sich das heute mal vorstellen. Es war damals eben nur möglich, eine begrenzte Anzahl Farben gleichzeitig auf dem Bildschirm darzustellen. Man hatte eine große Palette, konnte daraus Farben selbst zusammenstellen und bis zu 256 und die konnte man gleichzeitig auf den Bildschirm bringen. Und dennoch, damals war es eine Sensation. So, und dann kamen noch weitere CD-Konsolen mit AGA-Technologie. Also es ging immer irgendwie weiter, aber so richtig die Zielrichtung, die fehlte. Diese AGA-Technologie kam letztendlich ein bisschen zu spät, weil Nintendo, Sega, IBM PC und so weiter diese Technologie übernommen hatten und zum Standard erhoben hatten. So, und naja, da hat sich dann Commodore, die ja nicht mehr den großen geistigen Übervater hatten, der die Ideen gebracht hat, etwas verzettelt, muss man eigentlich sagen. Und dann war es am 29. April 1994 vorbei. Sie haben Insolvenz angemeldet. Ja, in Deutschland gab es zwei große Computerhändler, die den Markt wirklich beherrscht haben. Das ist einmal Wobis. Die hießen am Anfang Vero, durften sich dann nicht mehr Vero nennen. Theo Liefen hat mir das mal erklärt. Und die haben ja nun sehr schnell sehr viele Filialen in Deutschland aufgebaut. Und es gab Eskom. Eskom, das war der Herr Schmidt, die haben ebenfalls Filialen aufgebaut, waren niemals so groß wie Wobis, aber sie haben mitgemischt. Und dieser Herr Schmidt, Eskom, die haben dann den Markenname von Commodore gekauft. Die haben Amigas weiter produziert und das auch zu Recht, weil sie, wie gesagt, eben den verkauft haben, haben die als handelsübliche PCs vertrieben. Ich kann mich noch genau erinnern, als das der Fall war, hatte ich Kontakt aufgenommen zu Eskom und Herr Schmidt ist mit zwei Kollegen aus der Führungsebene nach Köln gekommen. Wir haben morgens, haben wir noch in der Bäckerei zusammengesessen, haben Bienenstich gegessen, Kaffee getrunken und sind dann ins Studio. Er war nicht so gerne im Studio, aber mir zuliebe ist er gekommen. Wir haben im WDR Computer Club auch ein längeres Interview geführt und über diese Dinge gesprochen. Leider ist die Sache auch schiefgegangen. Es sind wohl strategische Fehler gemacht worden. Aber Ende 1996 musste auch Eskom Insolvenz anmelden. Ja, und dann ist es so, wie mit vielen anderen Firmen, wie mit Philips, mit Grundig oder sonst was, der Markenname wird verramscht und es wurden Smartphones und PCs und wie auch immer unter dem Namen Commodore auf den Markt geworfen. Es gab auch Telefone und Faxgeräte und MP3-Player und was weiß ich was. Das meiste davon war, naja, ein bisschen über Schrottlevel, billig mit dem Markennamen drauf, der nichts mit dem Produkt zu tun hatte. Aber der C64, dieses geniale Teil von Jack Daniel aus der damaligen noch seinigen Commodore-Firma, der hat überlebt. Es gibt also heute noch sehr, sehr viele Clubs und Interessengemeinschaften, Zeitschriften und so weiter, die diesen alten Geräten nach wie vor die Treue halten, sie hegen und pflegen. Und das ist ein Stück, ein wirkliches Stück Geschichte. Viele der alten Spiele laufen noch, werden unter der Hand weitergegeben, weil sowieso keiner mehr will, die Rechte hat. Die Brotkisten stehen im Museum. Die Demoszene, ich weiß nicht, der eine oder andere wird sich daran erinnern, was das war, die lebt ebenso weiter. Und jetzt gibt es auch seit einem Jahr, glaube ich, das C64 Reloaded Mainboard. Also ein neues Mainboard mit offizieller Lizenz und einem neuen, ähnlichen wie früher Gehäuse. Das heißt, der C64 ist nicht tot zu kriegen und das zu Recht. Es ist schön, sich daran zu erinnern, vor allen Dingen, wenn man die Gespräche, die Kontakte hatte, die Menschen kennengelernt hatte, die gar keine besonderen Menschen waren. Sie waren überragend in ihrer Zielfindung, in ihrer Energie, in ihrem Willen und in ihrer Kreativität. Aber wenn man so zusammengesessen hat, waren es normale Menschen, ob das Theo Liefen war, ob das Jack Tramiel war, wer auch immer. Diese Menschen, die Geschichte geschrieben haben, eine unauslöschliche Geschichte in dem Bereich der PC, ja, es war noch vor PC, im Bereich der Heimcomputer. C64. Eine Erinnerung an eine Entwicklung, die leider, wie viele andere auch, irgendwann zu Ende war. Drohnen, Multikopter. Wer die Videos gesehen hat, ich habe jetzt schon zweimal den Kopter von meinem Freund Hein fliegen lassen, ohne Unfall. Und ja, man muss vielleicht mal darüber sprechen. Es ist etwas problematisch geworden. Früher hat man diese Dinge einfach fliegen lassen und gut war's. Es war aber auch früher bereits so, wenn man Aufnahmen gemacht hat, die man verkaufen wollte. Also zum Beispiel ein Kameramann, der zusätzlich eine kamerabestückte Drohne hatte und damit Aufnahmen für öffentlich-rechtlich oder andere Auftraggeber gemacht hat, der musste eine Aufstiegserlaubnis haben. Und es war auch früher so, wenn man privat einen solchen Kopter hatte mit Kamera und wollte die Bilder anschließend veröffentlichen in einer Fernsehsendung. Ich hätte sie zum Beispiel im WDR weitergegeben oder so. Da habe ich mich wohl auch schon strafbar gemacht. Ich habe ja meine Rakete mit einer Kamera ausgerüstet und die gestartet. Ist schon 10, 15 Jahre her oder sowas. Da konnte man sowas noch nicht kaufen. Dann muss man auch eine Aufstiegserlaubnis haben. Ich habe lange Zeit mit der Dame hier in Rheinland-Pfalz diskutiert. Ich habe gesagt, was ist denn, wenn ich jetzt Aufnahmen mache, nur für mich privat? Und ich stelle dann am halben Jahr fest, Mensch, hier bei dem Beitrag oder bei diesem Thema könnte man gut dann einen Teil von der Aufnahme nehmen. Dann kann ich doch nicht sagen, hör mal, ich erstelle einen Antrag auf Aufstiegserlaubnis von vor 4, 5, 6 Monaten. Also wir sind nicht zurande gekommen, es war ziemlich heftig am Ende. Sie wollte auch nicht mehr mit mir sprechen, kann ich verstehen. Ja, und jetzt kommt die Sache so ein bisschen von einer Seite, wo man sagen kann, möglicherweise wird hier das Hobby relativ stark eingeschränkt. Denn es gibt jetzt ein Urteil vom Amtsgericht Riesa, aber machen wir erstmal was anderes. Wenn also solche Kopter mit Kameras ausgestattet sind, und nur darum geht es in der Hauptsache, da hat man natürlich die Möglichkeit, live oder als Aufzeichnung, in Bereiche hineinzusehen, die normalerweise nicht einsehbar sind. Also zum Beispiel Gärten, Wintergärten, Terrassen, Schwimmbäder oder Pools heißen die heute und so weiter. So, und dazu hat die DSK, die Datenschutzkonferenz, ein Positionspapier zur Nutzung von Kameradrohnen durch nicht öffentliche Stellen herausgegeben. Soll heißen, Polizei darf natürlich fliegen und überwachen, wo auch immer sie will, und andere vergleichbare öffentliche Stellen. Nur, es geht hier um die nicht öffentlichen Stellen, also um dich und mich. So, und die haben sich also jetzt mit der datenschutzrechtlichen Einschätzung dieser Problematik beschäftigt. Der Bundesdatenschutzbeauftragte, genauso wie auch die Beauftragten der Länder, weisen darauf hin, dass nach § 21b der Luftverkehrsordnung, Luft-VO heißt das Ding, der Betrieb von Drohnen, die elektronische Bildaufnahmen anfertigen können, über Wohngrundstücken verboten ist. Nur über den eigenen, da weisen sie nicht drauf hin. Da darf ich natürlich fliegen. Wenn der betroffene Eigentümer oder Mieter nicht ausdrücklich zugestimmt hat, heißt also, will ich bei dem Nachbar über das Grundstück fliegen, wo er sein Häuslein drauf hat, muss ich sagen, du Nachbar, erlaubst du mir ausdrücklich, dass ich das darf? Und nur wenn er sagt, ja, das darfst du, dann darf ich es auch. Wenn ich keine Erlaubnis habe, nicht. Das heißt mit anderen Worten aber, solche, sprechen wir mal Kamerakopter, die darf ich gar nicht mehr über bebauten anderen Grundstücken fliegen lassen. Mal abgesehen davon, über Menschenansammlungen, über Unfallstellen im militärischen Bereich in der Nähe von Flughäfen. Da gibt es überall Schutzzonen, Schutzbereiche, über Naturschutzgebieten und so weiter. Darf ich es auch nicht. Die DSK meint, dass die Kamerakopter datenschutzrechtlich eine Datenverarbeitung mittels Videoüberwachung darstellen. Damit meinen sie dann auch, dass die DSGVO zutrifft. Und wenn diese Kopter nicht ausschließlich für familiäre Bereiche eingesetzt wird, also was weiß ich, Sommerfest bei mir im Garten, fliege ich drüber oder sonst was, dann ist es nicht erlaubt. Ich darf also zum Beispiel ein solches Sommerfest oder sowas gar nicht aufnehmen und dann ein Foto davon an die Zeitung geben oder ein Video an irgendeinen Fernsehsender geben. Darf ich nicht. Also, die Videoverarbeitung muss eine Rechtsgrundlage haben. Das könnte also zum Beispiel hier die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich machen. So, und wenn das nicht im Interesse des Verantwortlichen oder des Dritten ist, dann habe ich eben Pech gehabt, dann darf ich es nicht machen. Für die Mehrzahl aller solcher Aufnahmen muss man natürlich sagen, wenn ich keine fremden Grundstücke aufnehme, keine Hinterhöfe aufnehme oder sowas, dann ist es ja nicht verboten. Aber in dem Moment, wo ich es veröffentliche, zum Beispiel im Internet öffentlich mache, YouTube oder wo auch immer, dann darf ich es nicht. So. Weiterhin sagt man, dass Betroffene gar nicht in der Lage sind zu erkennen, wer das fliegt. Meist auch nicht erkennen können, ob da nur eine Kamera dran ist. Und so müsste man also jetzt hier in dem Fall erstmal vorsorglich annehmen, dass es sich hier um die Verarbeitung personenbezogener Daten handelt, wenn ein solcher Kopter eine Kamera hat und von oben nach unten auf mich oder sonst wo guckt. Die Informationspflicht nach Artikel 12 FF werden also nicht erfüllt und die DSK meint nun, dass Drohnenbetreiber grundsätzlich niemand ohne seine Einwilligung aufnehmen dürfen und damit die Privatsphäre anderer absolut meiden müssen. So, also Drohnen, mit der man Aufnahmen machen kann, Bild, Video, wie auch immer die Dinge heißen, die dürfen nicht da eingesetzt werden, wo ich möglicherweise Rechte Dritter in irgendeiner Art tangieren könnte. Das heißt also, in bebauten Gebieten darf ich Dinger im Grunde gar nicht mehr fliegen lassen. Ich muss ja nicht unbedingt über dem Grundstück sein, was teilweise 10 mal 10 Meter groß ist oder so. Denn ich nehme ja immer Nachbargrundstücke oder sonst was mit auf. Selbst wenn ich die Erlaubnis von dem einen habe und ich nehme da im Nachbargrundstück auf, wie der Hund da durch ein... der hat ja kein Persönlichkeitsrecht. Aber wie die Kinder durch den Garten tollen, dann habe ich schon ein Problem. Und das kann empfindliche Bußgelder nach sich ziehen, muss man sagen. Die Aufsichtsbehörden haben also die Möglichkeit, jemanden mit Bußgeld zu belegen. So, datenschutzrechtlich muss man also sagen, wenn jemand sich belästigt, beobachtet, überwacht fühlt durch einen Kopter, kann er zivilrechtlich dagegen vorgehen. Er hat einen Abwehranspruch. Und solchen Abwehranspruch, da war jemand, der hat sich das nicht gefallen lassen. Er war der Meinung, dass er, dass Bilder von ihm und seinen im Garten befindlichen beiden Kindern geschossen wurden. Und deswegen hat er zurückgeschossen. Er hat also sein Luftgewehr geholt und hat den Kopter abgeschossen. Der gehörte am Nachbar. Gut, der hat natürlich gesagt, nee Junge, komm, so geht das nicht, hat ihn angezeigt und hat einen Schadensersatz in Höhe von 1.500 Euro gefordert, wegen Sachbeschädigung. Und das Amtsgericht Riesa hat nun geurteilt, zugunsten des Gartenbesitzers, des Schießwütigen, dass dieser davon hätte ausgehen können, dass jemand unter Nutzung der Drohne Fotos schießen wollte, die dann natürlich seine Persönlichkeitsrechte und die seiner Kinder verletzt hätten. Also heißt mit anderen Worten, wenn jemand mit einer für mich vermutlichen Kameradrohne über mein Grundstück fliegt, obwohl ich nicht die Erlaubnis dazu erteilt habe, so ausdrücklich, und ich hole mein Luftgewehr oder meine Steinschleuder oder Pfeil und Bogen und schieße das Ding ab, dann hätte ich vor dem Amtsgericht Riesa gute Karten, einfach so wegzukommen. Möglicherweise wird der andere sogar noch mit einem Bußgeld belegt, weil das er eben hätte nicht machen können. Wie andere Gerichte das sehen, das wird die Zukunft zeigen. Ich wollte nur mal aufzeigen, es ist sehr schwierig geworden. Also über bebauten Gebieten ist es quasi gar nicht mehr möglich, mit einem solchen, mit einer Kamera ausgestatteten Kopter durch die Gegend zu fliegen. Man müsste immer die Genehmigung haben und das wird man wohl kaum hinbekommen, weil wenn ein Baugebiet da ist oder eine Stadt sogar und ich fliege da, gut, da darf ich sowieso nicht so einfach, da gibt es wieder Sonderbestimmungen, wieder andere Sachen oder ein Campingplatz, auch da gilt das ja. Ich müsste also immer irgendwo ein freies Feld haben, müsste sagen, lieber Bauer, darf ich bei dir hier mal einen fliegen lassen oder so? Und wenn der sagt, ja, und ich habe einen Zeugen dabei, dass ich das vor Gericht belegen kann, dann darf ich das Ding aufsteigen lassen. Also, wie mit vielen anderen Sachen auch, ist es so, dass hier eine Regulierung stattfindet. Man kann natürlich auch auf einen Modellflugplatz gehen. Dort sind auch andere Sachen aufgehoben. Dort kann ich auch Aufnahmen machen. Dort darf ich auch höher als 100 Meter steigen, unter bestimmten Voraussetzungen und so weiter. Das heißt, wenn ich quasi auf den Spielplatz gehe, dann sieht die Sache anders aus. In der freien Wildbahn sollte man vorsichtig sein, denn ob jetzt überall Naturschutzgebiete wirklich für mich erkennbar als solche sind, weiß ich nicht. Nur da darf ich auch nicht fliegen. Ich könnte ja Tiere erschrecken oder so, oder was weiß ich auch immer, oder Vögel damit bei der Brut stören. Es ist sehr schwierig und es ist mit Sicherheit nicht einfach zu entscheiden, darf ich denn nun hier fliegen oder nicht. Es sei denn, ich hätte ein großes Grundstück, da kann ich natürlich machen, was ich will. Wenn ich die Abstände zu Fernverkehrsstraßen und ähnlichen Sachen einhalte, die an meinem Grundstück vorbeigehen. Also wer sich mit dieser Thematik befasst, wer sich eventuell ein solches schönes, spaßmachendes Teil kaufen will, soll es sich ausdrücklich vorher informieren, was machbar ist und was nicht machbar ist. Es gibt im Internet eine ganze Menge von Vereinen und Foren, die sich mit dieser Thematik befassen, und da muss man sich gründlich einlesen und wenn man dann verstanden hat, worum es geht, eventuell auch nochmal das Gesetz lesen, ob die Leute das alles auch richtig interpretiert haben. Ja, also kaufen darf man's überall, in Fotofachgeschäften, bei irgendwelchen Blödläden oder wie auch immer. Nur fliegen darf man nur in Ausnahmefällen. So muss man es heute darstellen. Wie soll ich sagen? Eine wunderbare, sagenhafte, fürchterliche Mitteilung. Nachricht. Machen wir es mal geheimnisvoll. Diese Veranstaltung der Filmfreunde da, Raumschiff Orion, da gab es eine Podiumsdiskussion, wo ich immer noch überlege, ob wir die nicht mal zusammenschneiden sollen und als Video online stellen. Aber da fehlt im Moment die Zeit, auch der Kopf ein bisschen dafür. Da gibt es andere Probleme im Moment, die drängender sind. Aber neben mir, rechts neben mir, von mir aus gesehen, saß Herr Professor Lauster vom Fraunhofer Institut in Euskirchen. So, und was hat er gemacht? Er hat mir fürchterlich widersprochen, als ich ihm gesagt habe, dass wir im Moment noch gar nicht in der Lage sind, Gedanken zu lesen. Und dass das Experiment, was ich da vor 20 Jahren gemacht habe, mit Alphawellen gezielt Aktivitäten und Entspannung zu machen, um mit dem wir dann etwas schalten konnten. Also die Signale wurden an den Apple II übertragen. Apple II lief dann ein Programm. Der hat dann irgendwie ein Bild aufgerufen oder was weiß ich. Waren so ein paar Sachen. Und dann waren wir beim Forschungsminister, dem damaligen Riesenhuber, haben dem die Elektroden auf den Kopf gesetzt. Nicht angebohrt den Kopf, nur drauf gesetzt. Und der hat es dann geschafft, eine Lampe ein- und auszuschalten nach ganz kurzer Zeit. Das war damals für uns der Beweis, dass Minister denken können. Er war auch ganz stolz darauf. Ja, und was sagte Professor Lauster zu mir? Sagte, nee, da muss ich widersprechen. Es ist längst möglich, dass man Gedanken mittels Technologie in gesprochene Worte übersetzen kann. Ja, wir haben uns dann hinterher noch mal ein bisschen darüber unterhalten und ich habe auch Hinweise bekommen, wo Informationen dafür da sind. In Nature zum Beispiel war ein Artikel und bevor ich mal so ein bisschen auf die Bewertung komme, möchte ich einfach mal erzählen, was es ist und wie es geht. Es ist also eine Hirn-Computer-Schnittstelle. Über diese Schnittstelle werden also aus den Hirnsignalen von Versuchsteilnehmern Impulse abgeleitet, die in hörbare Sprache übersetzt werden. So. Also man konnte das zeigen, oder wie hat Edward Chung gesagt, er ist von der University of California in San Francisco, er sagte, wir konnten zum ersten Mal zeigen, dass es möglich ist, ganze gesprochene Sätze der Hirnaktivität eines Menschen zu gewinnen. Unsere Versuche zeigten, dass es im Grunde funktioniert. Gemeinsam mit seinen Kollegen hat er diese Ergebnisse dann zusammengefasst und, wie ich schon sagte, in Nature veröffentlicht. Und die gehen also von dem Ansatz aus, dass viele Patienten, die nach einem schweren Unfall eventuell neurologische Ausfälle haben, Erkrankungen, Schlaganfälle, Unfälle, was auch immer, und damit nicht mehr sprechen können, die sind auf technische Hilfsmittel zur Kommunikation angewiesen. So, und da hat man angesetzt und hat sich überlegt, wie man das denn nun machen kann, dass man Gedanken in gesprochene Sprache, also akustische Sprache, übersetzen kann. Und der erste Ansatz, ja, früher hat man also versucht, dass man aus den neuronalen Signalen des Hirns Aktivitätspotenziale herauslesen, dekodieren und übersetzen kann, um daraus gesprochene Worte zu machen. Das heißt also wirklich Gedanken lesen. Das hat aber nicht funktioniert, zum Glück. Deswegen machen sie es jetzt anders. Und zwar haben die gesagt, wenn wir sprechen, dann muss auch unser Vokaltrakt, der die Laute erzeugt, gesteuert werden mit Muskeln. Der muss ja bewegt werden. Und diese Potenziale, die aus dem Gehirn kommen, die unsere Atmung und all das steuern, die können wir abnehmen von Lippen, Zunge, Kehlkopf, Kiefer und so weiter. Man bohrt jetzt natürlich dann keine Drähte in die Lippen oder in die Zunge, sondern das wird natürlich im Hirn über Elektroden abgenommen von 5 Studenten, bei denen hat man das ausprobiert, die Erkrankungen hatten und deswegen ihre Hirnaktivitäten sowieso überwacht werden mussten. Also die sind nicht extra angebohrt worden dafür. So, und da hat man jetzt die Hirnsignale ausfindig gemacht, die vom Gehirn ausgehen, wenn es sprechen will. Und diese Signale wurden aufgenommen, einem künstlichen neuronalen Netzwerk übergeben. Das hat diese Signale versucht zu übersetzen in die Sprechbewegungen, die daraus folgen von dem Sprachsystem, unserem Sprachsystem. Und dann hat man daraus Muster geschaffen. Das heißt also, wenn jemand sagt Hallo, hat man die gesamte Steuerung für Kehlkopf, Zunge und so weiter aufgenommen aus dem Gehirn, hat sie einem neuronalen Netzwerk gegeben, das hat sie umgewandelt, hat daraus ein Muster gebildet. Man wusste also jetzt, was muss das Gehirn für Signale senden, damit der Sprachapparat Hallo sagt. Dann hat man den Probanden also gesagt, sag mal dieses Wort oder jenes Wort. Und hat dann das wieder aufgezeichnet und zugeordnet. Das Muster, welches von dem neuronalen Netzwerk gebildet wurde, hat man jetzt diesem Wort zugeordnet. Und ja, dann brauchte man nicht mehr diese Laute direkt aus dem Gehirn zu versuchen zu dekodieren, zu erkennen, sondern man hatte einen anderen Weg gefunden. Die Worte, ich habe es nicht geschafft, mir das anzuhören, da gab es keine Sprachaufzeichnungen, die zugänglich waren, sollen durchaus gut verständlich sein, die von der Technik, die die Signale aus dem Gehirn bekommt, ausgegeben wird. Das heißt also, die denken, das will ich sagen und die Maschine sagt es. Man hat auch festgestellt, dass die Probanden gar nicht mal laut sprechen müssen, sondern es reicht, wenn sie denken, dass sie etwas sagen wollen, auch wenn es nicht mehr funktioniert bei ihnen, dennoch wird das übersetzt in Sprache. Es soll dann nicht so gut erkennbar sein, aber daran wird eben noch gearbeitet, dass man dann doch eine deutliche und bessere Verständlichkeit erreichen kann. Also Gehirnsignale von diesen Probanden, die werden mit Hilfe von Elektrokortikogrammen aufgezeichnet. Wenn man danach sucht, vielleicht findet der eine oder andere irgendetwas. Und das wird in der Hauptsache in der Epilepsiechirurgie angewendet und diese Methoden, darauf hat man zurückgegriffen. Also, man kann mittlerweile Signale, die das Hirn zu unserem Sprachapparat sendet, abgreifen und kann daraus hörbare Sprache mittels Technik machen. Viele Messverstärker, neuronales Netzwerk und so weiter. Aber wir wissen, wie die Entwicklung weitergeht. Irgendwann wird es ein kleiner Chip, der wird dir irgendwo auf die Nase geklebt und ein Lautsprecher in die Nasenlöcher und dann kannst du wieder reden. Es ist ja eigentlich eine, großartige Sache. Man stellt sich eigentlich nur vor, was man sagen will, weil man es gar nicht mehr sagen kann. Und die Vorstellung der Bewegung, die noch nicht mal bewusst ist, die für uns ja unbewusst ist. Denn ich weiß ja nicht, wie bewege ich meine Zunge. Gut, wenn ich mich drauf konzentriere, merke ich, das Ding schlappert da irgendwo im Mund rum. Aber das ist ja einfach nur unbewusst. Ich denke und sage. Und diese Steuersignale zu dem Sprachapparat, die werden abgegriffen. Nicht das Gehirn abgehört. Es ist... Einige Wissenschaftler, weil ich das so gelesen habe, sind also doch der Meinung, dass es sehr überzeugend ist, dieser Weg, dass man hier sicherlich eine große Zukunft hat und auch vielen Menschen helfen kann. Und dennoch, wenn wir also jetzt in der Lage sind, Steuersignale des Gehirns an einzelne Körperteile, Körperbereiche abzugreifen, heute eventuell noch mit Sonden, um, ja, was passiert dann? Man stelle sich nur vor, in irgendwelchen Lumpenstaaten, wo es ja viele auf der Welt gibt, werden Menschen verhört, man schiebt den Sonden in das Gehirn und fragt sie etwas und die denken nur an die Antwort, ohne es auszusprechen, und irgendeine Maschine spricht das aus, was sie nur gedacht haben. Es ist eine beängstigende Vorstellung. Medizinisch gesehen, für Betroffene eine großartige Hilfe. Aber es ist ja eigentlich immer so, dass jede Sache mindestens mal zwei Seiten hat. Eine gute und auch eine schlechte, eine sehr schlechte. Es geht nur, indem wir verantwortlich damit umgehen, indem es Kontrollmöglichkeiten gibt, dass so etwas wirklich geächtet und verboten wird. Aber wer sich daran hält, das können wir nicht per Gesetz festlegen, sondern alle Lumpenstaaten machen das, was ihnen gerade einfällt, was sie gerade wollen. Dennoch, die Forschung begeistert, dass man tatsächlich jetzt einen künstlichen Sprechapparat schaffen könnte. USB. Da weiß eigentlich jeder, was damit gemeint ist. Der universelle serielle Bus. Am Anfang sehr verrufen, weil ihn keiner verstanden hat, weil er kompliziert war, aber mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Und jeder weiß doch, worum es geht, oder? Jeder? Wie war denn das? Ende Februar, da wurde auf dem Mobile World Congress in Barcelona vom USB Implementers Forum eine Mitteilung verteilt über USB 3.2. Naja gut, wir haben ja jetzt USB 1, 1.1, 2. was weiß ich was, 3, 3.1, jetzt kommt 3.2. Könnte man denken, ist einfach eine logische Weiterentwicklung. Naja, ganz so einfach ist es nicht. Mit der Einführung von diesem USB 3.2 werden alle vergangenen oder vorangegangenen oder vorherigen USB-Generationen umbenannt. Ja, Verstand scheint da nicht dahinter zu stecken, dass man das, was sich über Jahrzehnte eingebürgert hat, jetzt plötzlich anders benennen soll. Aber naja gut, okay, wenn ich heute einen Computer kaufe, da sind natürlich USB-Buchsen dran. Aber ich kann noch gar nicht mehr erkennen, was bitteschön habe ich denn jetzt da für USB. Ist das USB 2? Ist das USB 3? Ist das 3.1? Ist das, was weiß ich was? Ich gucke mir die Buchse an. Ich kann auch erkennen, ob das ein Mini oder Mikro ist oder ob das USB-C-Schnittstelle ist. Aber da weiß ich noch lange nicht, was für eine Schnittstelle da protokollmäßig elektrisch dahinter steckt. So, und jetzt wollen die Handels also das USB 3.0 jetzt mit der neuen Einführung von USB 3.1 in USB 3.1 Gen 1, damit meinen wohl erste Generation, umbenannt werden sollen. Also USB 3.1 heißt USB 3.1 Gen 1. Geht ja vielleicht noch. Aber jetzt kann ich ja immer noch nicht erkennen, was habe ich denn da jetzt für ein Protokoll dahinter. Deswegen soll jetzt neben der Buchse ein SS, zweimal Siegfried, für Superspeed stehen. Ja, und es kann aber auch daneben SS10 stehen. Und sehr sinnvoll heißt SS10 Superspeed Plus. Nicht Superspeed 10, es steht auch nicht SSP. Nein, SS10, weil 10 steht für Plus, warum auch immer. Jetzt könnte man sagen, naja gut, was ist der Unterschied? Ja, der Unterschied ist, dass wir eine maximale Übertragungsrate von 5 Gigabit pro Sekunde haben. Das umbenannte USB 3.0 aber nur die Hälfte dieser Geschwindigkeit erreicht, wie jetzt das neue USB SS10. Ich muss selbst überlegen. Also, jetzt kommt der USB 3.2. Und jetzt wird ja aus USB 3.1 Gen 1, das hieß vorher USB 3.0, USB 3.2 Gen 1. Also doppelt so schnell wie USB 3.1. die zweite Generation. Die heißt jetzt ab sofort USB 3.2 Gen 2. Also 3.1 Gen 1, 3.2 Gen 2. Was ist denn jetzt neu an USB 3.2? Ja, eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Gigabit pro Sekunde soll man damit erreichen können. Dieser Zusatz enthält aber dann die Bezeichnung Gen 2 mal 2. Gut, könnte man noch verstehen. Also USB 3.2 Gen 2 Punkt mal 2. Und die Schnittstellen werden ja über zwei Leitungen übertragen. Für USB 3.2 Gen 2 mal 2 muss aber ein USB-C-Anschluss zwingend da sein, weil ich ja die Mehrleitungen brauche. USB-A unterstützt aber diesen nicht mehr. Also da kann ich nicht mehr diese USB 3.2 Gen 2 mal 2 Geschwindigkeit erreichen, selbst wenn ich einen USB-C-Anschluss habe und wenn ich auf der anderen Seite USB-A irgendwo drauf gehe. Jetzt sollen alle Dreier-Generationen nur noch als Superspeed-USB bezeichnet werden, obwohl es da diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten gibt. Bei den neuen Schnittstellen mit den Zusätzen 10 Gigabit pro Sekunde und 20 Gigabit pro Sekunde zusätzlich. Jetzt könnte man die USB-Schnittstellen natürlich ganz klar kennzeichnen, aber man geht davon aus, dass künftig nur noch USB 3.2 in allen Datenblättern stehen wird, vielleicht sogar auf einer Verpackung oder sonst wie, so wie das schon mal war mit USB 3.1. Man muss also selbst genau hinsehen, das Gerät auspacken und drauf gucken, was haben die Dödels denn jetzt da an die Seite gedruckt, drucken müssen oder wie auch immer. Es ist toll. Eine Fortentwicklung, die nichts anderes macht, als Verwirrung zu stiften. Computertechnologie vom Feinsten. Das war eine wilde Mischung. Ich hätte eigentlich noch Themen von Berkeley International Framing Institute, diese ARD Framing Dings da. Aber das Teil hat 89 Seiten und es steht nur Müll drin. Vielleicht mache ich das irgendwann mal, wenn ich keine Lust habe, was anderes zu machen. Aber es gibt es. Ich habe mir sogar Payback so einen Antrag geholt. Ich wollte mal durchlesen, was da drin steht. Es ist ja so ein Müll. So eine komplette Überwachung. Es ist richtiger Scheißdreck, muss man schon sagen. Wenn ich da lese, dass alle diese da angeschlossen ihre Daten miteinander austauschen können, dass man Ort und Zeit und Artikel und Preis und Rabatt, alles was man beim Einkauf da an Daten generiert hat, dass das ausgetauscht werden kann mit anderen, dass die daraus wieder Werbung generieren können, dass mir diese Werbung zugestellt werden kann. All das unterschreibe ich und mache ich. Und für irgendwie ein paar Gummipunkte, wo ich dann anschließend überteuerte oder vielleicht maximal normalpreisige Sachen kaufe, kann mit meinen Punkten dabei. Ich wollte einfach das nur mal durchlesen, aber holen Sie sich mal so einen Antrag, wenn Sie kein dieser Zahl-zurück-Dinger da haben. Ich habe keine und ich werde auch keine holen. Nur, ich muss natürlich mal wissen, was die da alles wollen. Und die wollen meine Kontonummer haben, mit dem Hintergrund, dass sie dann irgendwelche Punkte Guthaben auszahlen können. Also ich mache mich letztendlich komplett durchsichtig hier für irgendetwas, für Vorteile, die, naja, ist ja wahrscheinlich alles gar nicht schlimm. Alexa ist ja viel, viel schlimmer. Meine ich mal so. Nein. Wer mich kennt, hat meine Augen kniepen gehört. So, da sind wir jetzt am Ende angekommen. Ich werde diese Woche doch noch etwas machen über diese LED-Namensschilder für die nächste Sendung. Da gibt es einiges darüber zu berichten. Die Dinger sind ja toll. Nur alles, was drumherum ist, ist ein solcher chaotischer Mist, ist unglaublich. Ich habe Thomas Ritter empfohlen, die nicht in den Shop aufzunehmen. Es gibt nur Ärger. Und wer sich, wem es zu gut geht, wie dem Esel, dem es so wohl geht, der dann aufs Eis geschickt wird, der soll sich so ein Teil kaufen. Aber schaut mal in der Woche rein, da werde ich dieses Thema aufbereiten und aufarbeiten. Ja, und millionenfachen Gesetzesverstoß werde ich in dem nächsten Video auch darstellen und zeigen. Das ist eben so und keiner macht was dagegen. Warum auch? Für heute bitte ich nochmal in den Shop zu schauen. Thomas Ritter ist natürlich lange aus dem Osterurlaub zurück. Wir brauchen ein bisschen Umsatz, das heißt, Computer Club braucht ein bisschen Provision aus den Verkäufen. Und bedanke mich bei denen, die aufgrund meines letzten Aufrufes gespendet haben. Da waren zwei dabei, die muss ich einen ganz großen Diener machen, die wissen auch, wen ich meine. Aber es ist deutlich alles zurückgegangen. Es ist, der Sommer kommt und dann müssen wir mal sehen, wie ich denn dann über den Sommer komme. Ich möchte ja möglichst viele Sendungen durchmachen, keine große Sommerpause. Es wird wohl 3 oder 4 Sommersondersendungen geben, aber nicht 7, so wie letztes Jahr. Ich will noch Sendungen vorproduzieren, aber es muss natürlich auch stimmen, wenn ich zu viel Geld drauflegen muss. Dann senden wir ein Testbild, haben wir früher beim WDR auch gemacht. Also, bedanke mich fürs Zuhören bisher her, wünsche allen eine schöne Woche, dass dieses nicht so schöne Wetter endlich zu Ende ist und würde mich freuen, wenn Sie in 2 Wochen wieder dabei sind und vor allen Dingen, wenn Sie nächste Woche Montag bei dem Videocast irgendwo vor irgendeinem Display hängen und gucken, was ich da wieder anstelle. Bis dann, ich tue den Daumen nach oben, sage immer ein Bild übrig behalten und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.